willkommen zum Podcast des Sonderforschungsbereichs 1242 von der Universität Duisburg-Essen. Wir sitzen hier zusammen im Büro. Das ist Nikolas Wörl.
Hallo.
Und ich, Peter Kohl. Wir arbeiten im Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit des Sonderforschungsbereichs. Und wir möchten mit diesem Podcast so ein bisschen Einblick in den Sonderforschungsbereich, kurz SFB, geben und euch ein wenig vermitteln, was so die Physik hinter diesem Begriff ist. Welcher Begriff überhaupt, Nikolas, kannst du stolperfrei sagen, wie unser SFB eigentlich heißt?
Ja, das sollte ich können. Der heißt im Englischen Non-Equilibrium Dynamics of Condensed Matter in the Time Domain, also ins Deutsche übersetzt Nicht-Gleichgewichtsdynamik von kondensierter Materie in der Zeitdomäne. Und das kommt natürlich etwas sperrig daher, das gebe ich gerne zu. Wir wollen aber genau das so ein bisschen aufdröseln im Podcast. Damit fangen wir heute an. Da wollen wir uns die einzelnen Begriffe mal angucken, was das bedeutet. Wir wollen uns natürlich auch angucken, was ist ein Sonderforschungsbereich? Das sind nämlich relativ große Projekte, in denen verschiedene Arbeitsgruppen gemeinsam an einem Oberthema forschen, in dem Fall hier eben dem Thema, das ich gerade genannt habe. Und das sind schon relativ große Förderprogramme, dafür muss man sich sehr kompetitiv drauf bewerben. Das ist eine relativ anspruchsvolle Auswahl, die man da überstehen muss. Und wenn man dann Glück hat, dann wird man gefördert und dann sagt die DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, ja, das ist ein Thema, das interessiert uns, das müsste man mal erforschen. Das ist wichtig, dass wir das erforschen. Und wenn man dann den Zuschlag bekommt, dann hat man möglicherweise auch die Gelegenheit, da relativ lange dran zu forschen. Also so ein SFB wird dann erstmal für 4 Jahre bewilligt, aber mit der Aussicht, dass man den zweimal um jeweils 4 Jahre verlängern kann. Und verlängern heißt dann wiederum auch nicht, dass man da gesagt kriegt, okay, macht einfach mal so weiter, sondern muss nach 4 Jahren vorsingen, muss erklären, was man getan hat, was man rausgefunden hat. Man muss nachweisen, dass man sehr gut publiziert hat, dass man die Ergebnisse eben veröffentlicht, erstmal, dass man was Neues rausgefunden hat und dass man es veröffentlicht hat. Und dass man auch neue Ideen hat für die nächsten Abschnitte, für die Jahre 4 bis 8 dann und dann für die letzte Periode. Und genau, dann darf man bis zu 12 Jahren an diesem Thema forschen. Das sieht man dann schon. Das sind wirklich herausfordernde Forschungsfragen, die man experimentell dann erstmal erschließen muss. Teilweise müssen neue Experimente aufgebaut werden. Und da haben wir uns gedacht, das ist so interessant. Wir sind jetzt in unserem SFB im Jahr 7 und wir nähern uns der Frage, wie es denn dann weitergeht in der dritten Forschungsperiode. Das heißt, wir sind jetzt an einer sehr, sehr schönen Stelle, muss ich sagen. Wir haben schon sehr, sehr viel rausgefunden in diesem SFB, aber natürlich auch noch Ideen für die nächste Periode. Und das haben wir beide uns gedacht, das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, sich mal hinzusetzen mit ein paar Personen aus dem SFB, um sich mal anzugucken, was macht ihr da eigentlich? Was habt ihr schon gemacht? Was habt ihr da aufgebaut? Was macht ihr den ganzen Tag im Labor? Genau, und ich glaube, das ist so die Idee, die wir hier in diesem Podcast realisieren wollen und eben die Öffentlichkeit dran teilhaben lassen wollen. Denn das ist ja unter anderem der Job, den wir übernommen haben. Und mit wir meine ich dich auch, Peter. Wir sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Also das finde ich auch herausragend und weitsichtig von der DFG gedacht, dass sie sagt, okay, es ist zwar sehr, sehr schön, wenn Wissenschaftler wirklich Grundlagenforschung machen, aber wir fänden es eigentlich auch ganz schön, wenn die Öffentlichkeit daran teilhaben darf. Und deswegen gestatten wir sofort so einem SFB auch, wenn er ein gutes Konzept hat, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und darüber auch Menschen zu bezahlen. Und deswegen hast du ja auch unter anderem Job hier.
Genau, so ist das. Und der SFB ist zwar hauptsächlich in der Physik beheimatet, hat aber trotzdem auch Leute, die aus der Chemie kommen, zum Beispiel aus den Materialwissenschaften. Und ich selber bin auch kein Physiker. Ich bin Biologe von Hause aus. Und jetzt kann man natürlich sagen, was macht der Biologe in der Physik?
Das zeigt vor allem, wie offen wir auch sind. Also wie.
Genau, es ist so nett von euch.
Hey, nein, vielleicht bevor du das sagst, ich will es gleich korrigieren und sagen, wie wertvoll das ist. Wenn man so als Physiker in seiner Suppe braut, so, dann verliert man natürlich ein bisschen den Überblick auf, was Menschen verstehen können oder was man als Voraussetzungen annehmen kann und was nicht. Deswegen ist es sehr, sehr hilfreich, auch von dir ein bisschen immer ein Feedback zu kriegen. Wenn wir Öffentlichkeitsarbeit machen, ja, so kann man es nicht erklären. Da muss man schon ein bisschen tiefer gehen oder ein bisschen mehr Details erklären.
Genau, und da muss ich sagen, also in einem meiner vorigen Jobs war ich so in der biomedizinischen Grundlagenforschung und da war das dann eben schon so, naja, du bist ja Biologe, du verstehst ja schon, wovon wir hier reden, von der Monomulti-Ubiquitinierung und so, muss ich dir ja nicht mehr erzählen. Und ich hatte dann große Fragezeichen in den Augen und ich finde es jetzt gar nicht so verkehrt. Also wenn es drauf ankommt, kann ich mich auch mal auf die Position zurückziehen und sagen, Entschuldigung, Nikolas, also was du da erzählst, ich bin Biologe. Ich habe jetzt kein Physik studiert. Ich habe das im Nebenfach gehabt. Ich habe so eine Grundahnung. Aber was du mir da erzählst, da verstehe ich kein Wort. Und wenn ich davon kein Wort verstehe, heißt das, dass vielleicht die Schülerinnen und Schüler oder andere Leute, die hier vorbeikommen, vielleicht noch ein bisschen weniger davon verstehen. Da sollten wir dann doch eine andere Erklärung finden. Und das funktioniert dann ganz gut, finde ich.
Würde ich auch sagen, führt uns zu der Frage, wer ist die Zielgruppe von diesem Podcast oder von unserer Öffentlichkeitsarbeit? Was würdest du sagen?
Ja, das ist eine gute Frage, über die wir uns so ein paar Gedanken gemacht haben. Und ich würde sagen, eine Zielgruppe ist schon die physikinteressierte Öffentlichkeit. Wir bemühen uns schon, Begriffe auch nochmal zu erklären, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die eben nicht unbedingt draußen verstanden werden. Aber wir möchten jetzt auch nicht nur in die Physik einsteigen, sondern eben generell einfach Einblicke in die Forschung geben und planen da auch Gespräche mit Leuten, die in der Administration zum Beispiel arbeiten. Also um so ein SFB am Laufen zu halten, braucht es einfach mehr als die reine Wissenschaft. Und da möchten wir eben Einblick geben, wie läuft der Forschungsbetrieb eigentlich so ab.
Genau. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir da das jetzt schon angesprochen haben. Wir machen die Öffentlichkeitsarbeit hier. Das ist ja nicht nur der Podcast, ne? Möchtest du einen Einblick geben, was wir sonst so in den letzten Jahren schon gemacht haben?
Ja, gerne. Also eine große Sache bei uns ist das Optik-Schullabor. Da haben wir eine ganze Menge unterschiedlicher Experimente aufgebaut, mit denen Schülerinnen und Schüler arbeiten können. Einfach um Dinge zu lernen übers Licht. Und Licht hat ja verschiedene Eigenschaften. Es gibt den sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus. Also Licht kann Welleneigenschaften haben, aber auch Teilcheneigenschaften. Und das möchten wir da vermitteln. Und wie setzen wir Licht eigentlich dann auch als Werkzeug ein?
Genau, das vielleicht noch als Hinweis, das machen wir nicht einfach nur, weil wir große Fans von Licht sind, sondern weil der SFB halt viel mit Licht arbeitet. Ne? Also ich habe gerade schon den Titel genannt, also Nicht-Gleichgewichtsdynamik, da könnte man sich überlegen, wie erreicht man diese Nicht-Gleichgewichtszustände. Und eine Methode ist eben Energie in ein System bringen und das machen wir häufig mit Lasern. Und dafür muss man natürlich erstmal verstehen, was ist das Besondere an Laserlicht, was ist das Besondere an Licht. Und genau deswegen haben wir ein paar Experimente konzipiert, die sich eben mit den Eigenschaften von Licht beschäftigen.
Genau. Ja, das ist das eine, aber dann machen wir eben auch zahlreiche Videos. Wir haben hier einen Festkörperphysik-Koffer entwickelt mit der Heraeus-Stiftung, der auch die Festkörperphysik eben besser in die Schulen bringen soll. Und was haben wir noch gemacht? Es gab Auftritte in Museen, es gab Physik auf der Bühne mit Musik und Orchesterbegleitung. Wir versuchen die Wissenschaft auch raus in die Stadtgesellschaft zu bringen. Also wir waren bei Pint of Science dabei, wo eben Wissenschaft in der Kneipe kommuniziert wird oder waren kürzlich erst auf der MS Wissenschaft. einem Schiff, was immer durch Deutschland fährt und Ausstellungen zu verschiedenen Themen hat. Und haben da ein Mint-Pub-Quiz gemacht, was auch sehr gut besucht wurde. Also so versuchen wir einfach die Message, die Botschaft der Naturwissenschaften auch raus in die Gesellschaft reinzutragen und eben nicht nur hier die Türen aufzumachen und Leute hier hinkommen zu lassen, sondern eben auch rauszugehen zu den Leuten.
Genau, unsere Aktivitäten oder einen Überblick über die Aktivitäten, wen das interessiert, könnt ihr auch auf unserer Webseite finden. Die Webseite verlinken wir mal in den Shownotes, da könnt ihr dann nochmal nachgucken. Und da gibt es dann halt auch in Zukunft Veranstaltungen, werden da immer aufgelistet, wenn wir was Neues planen. Also wer in der Nähe von Duisburg wohnt, haben wir das überhaupt schon gesagt, dass der SFB an der Universität Duisburg-Essen beheimatet ist. Also da in dem Umfeld finden natürlich die meisten Aktionen statt, die wir durchführen, genau.
Ja, und dann könnten wir vielleicht noch kurz auf das Thema Podcast nochmal zu sprechen kommen. Wir haben ja beide auch so ein bisschen Podcast-Erfahrung gesammelt. Nikolas, du hast da auch irgendwie so einen Podcast, den du neben der Uni noch machst?
Genau, ich habe irgendwie vor 10 Jahren schon angefangen mit Podcasts. Da gab es noch gar nicht so viele Podcasts, habe ich also gefühlt zumindest, mit Methodisch Inkorrekt, genau. Und du bist auch aktiv geworden, schon lange bevor du hierhin gekommen bist, nämlich mit deinem Podcast Botenstoff. Da geht es um Berufe, die man als Biologe ergreifen kann.
Genau, das war so eine Sache. Die Uni hatte im Studium nie so das ganz große Interesse, den Leuten eigentlich zu erzählen, was man alles mit dem Biostudium machen kann. Und es gibt eben eine ganze Menge Dinge, die man machen kann als Biologe. Man kann zum Beispiel auch in die Physik kommen, aber auch andere Sachen. Und da will ich im Podcast einfach so ein bisschen zeigen, was bedeutet eigentlich das Berufsfeld Biologie, was geht da alles?
Genau, aber jetzt lass es zu diesem Podcast kommen, SFB 1242. Wir hatten uns überlegt, dass wir, also im späteren Verlauf würden wir halt gerne, das hast du gerade schon gesagt, alle möglichen Mitspieler aus dem SFB zu Wort kommen lassen. Also beispielsweise die Doktorandinnen, Doktoranden, die wirklich am Experiment stehen und sich die Nächte um die Ohren hauen, manchmal in den Laboren, um Experimente durchzuführen oder Experimente aufzubauen. Wir möchten mit Wissenschaftlerinnen sprechen, die möglicherweise sogar außerhalb der Uni mit Proben Experimente machen, weil es woanders bessere oder noch speziellere Methoden gibt, um Experimente durchzuführen. Du hast gerade schon gesagt, wir wollen natürlich auch mit den Leuten sprechen, die den SFB unterstützen. Aber wir wollen euch natürlich auch einen Überblick geben, wir sind hier jetzt etwas allgemein geblieben, einen Überblick geben, was dieser SFB denn jetzt wirklich erforscht. Also wir haben euch den Titel gegeben, aber der ist natürlich sehr, sehr abstrakt. Und wir wollten diesen Titel mal so ein bisschen auseinandernehmen. Was heißt das eigentlich? Nicht Gleichgewichtsdynamik. Was heißt Zeitdomäne? Was heißt kondensierte Materie? Und da haben wir jemanden gefunden, der dafür bestens geeignet ist, nämlich Professor Axel Lorke. Axel Lorke ist zum einen Teilprojektleiter in diesem Sonderforschungsbereich. Der hat unter anderem betreute das Teilprojekt A01. Dazu später mehr. Aber er ist auch Professor für Physik, Experimentalphysik und kann deswegen wirklich einen wirklich guten Überblick einfach geben, was dieser SFB eigentlich ist und was so die zentralen Forschungsfragen sind, die hier beantwortet werden sollen. Und auch warum das wichtig ist, warum uns das als Gesellschaft wichtig sein sollte, was hier erforscht wird. Und genau, mit Axel Lorke durften wir ein Gespräch führen. Und ich würde sagen, haben wir sonst noch was zu sagen oder können wir übergeben in dieses Gespräch?
Ich würde sagen, dann übergeben wir in das Gespräch. Viel Spaß beim Hören.
Nicht wundern, bei diesem Interview stelle nur ich die Fragen. Das liegt daran, dass wir dieses Interview schon vor etwas längerer Zeit aufgezeichnet haben. Da war Peter noch nicht Mitglied des SFBs. Dich haben wir leider erst zur zweiten Förderperiode gewonnen. Dieses Interview, weil ich mit Axel Lorke geführt habe, haben wir eben schon etwas früher aufgenommen. Es ist aber sehr, sehr gut geeignet, um wirklich mal einen Überblick zu geben.
Und zwar haben wir überlegt, dass wir monatlich eine Episode veröffentlichen möchten, die jeweils am 12. eines Monats herauskommt. Und ich sage jetzt mal um 12.42 Uhr.
Da habe ich Mittagspause. Das muss die Technik leisten.
Genau. Das kriegt die Technik hin.
Ja, sehr gut. Genau. Ja, genau. Okay, dann viel Spaß mit dem Gespräch mit Axel Lorke und ich hoffe, euch gefällt der Podcast und wir hören uns wieder zu den weiteren Episoden im nächsten Monat.
Genau, macht's gut, bis bald.
Wir sind im Büro an der Universität Duisburg-Essen und bei mir ist Professor Axel Lorke. Axel, du bist Arbeitsgruppenleiter im Sonderforschungsbereich 1242. Zunächst die Frage, ein Forschungsbereich kann ich mir noch vorstellen, was das ist. Was ist ein Sonderforschungsbereich und was macht diesen Forschungsbereich so besonders?
Ja, der Name stammt natürlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Alle Sonderforschungsbereiche in Deutschland werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Und ich glaube, das weiß ich natürlich nicht, aber mit der Wahl dieses Wortes wollte die Deutsche Forschungsgemeinschaft ausdrücken, dass hier Orte, an denen besondere Forschung im Sinne von besonders erfolgreich, besonders erfolgversprechend, besonders exzellent, Forschung, die besonders ausgezeichnet ist, gefördert wird.
Das Geld kommt also von einer Gemeinschaft, im Prinzip kann man sagen, kommt vom Steuerzahler, oder?
Richtig, das kommt vom Steuerzahler, genau. Da muss man vielleicht auch nochmal allgemein sagen, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich abschweifen darf, muss man vielleicht nochmal allgemein sagen, dass man sich als Wissenschaftler in Deutschland eigentlich sehr glücklich schätzen kann, dass in Deutschland Wissenschaft doch so als so wertvoll gesellschaftlich eingeschätzt wird, dass letztendlich der deutsche Steuerzahler bereit ist, dafür wirklich Geld in die Hand zu nehmen und das zu fördern.
Wir schweifen tatsächlich, aber was mich jetzt interessiert, ist es in Deutschland nur der Steuerzahler, der Forschung finanziert?
Die Forschung, die ich mache, da würde ich sagen, ja, Grundlagenforschung. Es gibt natürlich auch Forschung, die entweder näher an der industriellen Anwendung ist, beispielsweise bei den Ingenieuren, aber nicht nur dort, auch bei den Gesellschaftswissenschaften gibt es natürlich interessante Anwendungen. Ich fantasiere jetzt mal so Richtung Werbung zum Beispiel, nicht? Psychologie kann man sich sehr gut vorstellen. Oder eben auch Forschung, die ein gesellschaftliches Interesse beispielsweise bei Stiftungen hervorruft. Das heißt, da kommt dann die Förderung nicht unbedingt von dem Steuerzahler, sondern eben von anderen Parteien, die möglicherweise auch Interessen haben, nicht, wenn sie diese Forschung unterstützen. Und auch das ist sehr, sehr schön bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dass sie in weiten Teilen keine eigene Agenda hat, sondern wirklich die Forschung der Forschung halber unterstützt.
Du hattest gerade schon herausgehoben, dass der Sonderforschungsbereich eben schon was Besonderes ist und auch großzügig gefördert ist. Das heißt, für dich in deiner Karriere als Hochschulprofessor ist das auch etwas Besonderes? An wie vielen Sonderforschungsbereichen ist man so beteiligt als Professor in seiner Karriere, kann man das sagen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, ich bin schon an so und so vielen Sonderforschungsbereichen beteiligt gewesen, dann könnte ich damit eventuell angeben, weil ich ja vorher gesagt habe, wie toll Sonderforschungsbereiche sind. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat viele Förderinstrumente. Und das ist jetzt bei mir sozusagen Zufall, dass ich in meiner Laufbahn schon an sehr vielen Sonderforschungsbereichen teilgenommen habe, aber dafür im Normalverfahren, was eigentlich, also wenn man sich anguckt, den Lebenslauf eines Wissenschaftlers, der in der Grundlagenforschung unterwegs ist, dann sollte man mal gucken, wie viele DFG-Verfahren er denn schon eingereicht hat. Und da ist bei mir die Zahl einfach erschreckend gering. Das liegt unter anderem daran, dass ich eben gerne in Sonderforschungsbereichen arbeite, weil man da eben kooperativ arbeitet. Und das ist vielleicht der nächste Punkt, dass Sonderforschungsbereiche eben ein gemeinsames Thema haben, wo viele teilweise sehr unterschiedliche Forschungsrichtungen zusammenkommen sollen, um ein Thema eben in einer Gesamtheit weiter nach vorne zu bringen, was der einzelne Forscher oder auch viele einzelne Forscher, die untereinander eben nicht hinreichend vernetzt sind, nicht schaffen würden.
Und das trifft auch auf diesen 1242, über den wir jetzt sprechen,
ja,
zu. Wir sind im Büro, Themen kommen da zusammen. Weil
da kommen beispielsweise Leute zusammen, die Oberflächen mit Ionen beschießen und treffen auf Leute wie aus unserer Arbeitsgruppe, die aus der Blickrichtung von Transistoren und Halbleitern kommen. Da sind Leute, die aus der Laserforschung oder sagen wir mal aus der Laserentwicklung kommen und alles dran setzen, die kürzesten Laserpulse der Welt zu erzielen. Da kommen Leute rein, die Elektronenbeugung machen, die also die Welleneigenschaften von Elektronen ausnutzen, um die Struktur von Oberflächen zu ergründen.
Das klingt jetzt alles noch relativ physikalisch für mich.
Ja.
Ist so ein SFB, kann man schon sagen, der ist in der Physik angesiedelt? Oder?
Nein, das liegt nun an den Beispielen, die mir jetzt so als erstes eingefallen sind. Wir haben auch zwei Teilprojekte aus der Chemie dabei, die sich um Molekülschwingungen kümmern, also deren Projektleiter sich für Molekülschwingungen interessieren.
Ist es eine Herausforderung, da mit diesen verschiedenen Backgrounds auch immer eine gleiche Sprache zu finden?
Ja, das ist sehr schwierig, insbesondere wenn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus sehr verschiedenen Bereichen sind. Also ich bin mal Sprecher eines Sonderforschungsbereichs gewesen, der im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und in der Physik zu Hause war. Das ging bis zu der theoretischen Physik. Nicht? Und da gibt es dann tatsächlich wirklich Sprachprobleme zwischen einem Maschinenbauer und einem theoretischen Physiker. Und die muss man überwinden und vielleicht als Anekdote, irgendwann mal in einem Vortrag sagte dann ein Maschinenbauer, also ihr Physiker, ihr benutzt immer diese Abkürzung, die kein Mensch kennt. Nicht? Und ich wäre fast vom Stuhl gefallen, weil ich die ganze Zeit bei den Vorträgen der Maschinenbauer gesessen habe und gesagt habe, was ist denn jetzt der BET-Radius? Und das wissen die irgendwie alle, aber wir nicht. Und das sind also wirklich, manchmal muss man Vokabeln lernen und sich gegenseitig das auch erklären. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
Du hattest jetzt einige Beispiele genannt von Arbeitsgruppen oder Themen, die da zusammenkommen im SFB. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, so eine konkrete Zahl. Wie viele Arbeitsgruppen sind denn an so einem SFB beteiligt?
Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Das ist unterschiedlich. Sagen wir mal so 16.
16.
Ja. Oder 16 Teilprojekte. Dabei kann durchaus ein Teilprojektleiter oder Teilprojektleiterin an mehreren Teilprojekten beteiligt sein. Häufig ist das der Sprecher, weil die Sprecherrolle in einem Sonderforschungsbereich sehr herausgehoben ist. Der ist verantwortlich, dass dieser Tanker, dieser Forschungstanker mit diesen vielen, vielen, vielen Menschen, die da beteiligt sind, in die richtige Richtung fährt. Also der oder die ist häufiger an mehr als einem Projekt beteiligt. Es geht aber auch umgekehrt, dass man mehr als einen Teilprojektleiter hat. Wir haben zum Beispiel ein Projekt mit drei Teilprojektleitern, die ganz, ganz unterschiedliche Expertise in dieses Projekt hineinbringen, um dort etwas zu schaffen, was noch niemand auf der ganzen Welt bisher geschafft hat. Also solche großen Worte darf man bei einem Sonderforschungsbereich durchaus auch mal in den Mund nehmen.
Und diese Teilprojektleiter, sind die zwingend Professoren?
Nein. Nein, die sind nicht zwingend Professoren. Da achtet allerdings die Deutsche Forschungsgemeinschaft darauf, dass auch wenn das eben gerne so gemacht wird, dass man einen Senior hat und einen Junior, da achtet die Deutsche Forschungsgemeinschaft auch drauf, dass dann der Junior auch wirklich gleichberechtigter Teilprojektleiter ist. Und das ist auch sehr gut, das ist also sehr nützlich für das wissenschaftliche Weiterkommen, also für die wissenschaftliche Karriere, wenn man später vielleicht mal eine eigene Professur haben möchte, einen Ruf bekommen möchte. Wenn man da Forschungserfahrung hat, ist sowieso immer gut, aber Erfahrungen in einem Sonderforschungsbereich werden gerne gesehen, ja.
Und Studenten, ab welchem Level kann man als Student teilnehmen? Natürlich nicht mit hoher Verantwortung, aber ab wann kommt man mit dem SFB als Student in Kontakt?
In einem Sonderforschungsbereich, der stark experimentell ausgerichtet ist, wie der Sonderforschungsbereich 1242, haben die Projekte überhaupt keine Chancen ohne Doktoranden. Das heißt, ein vergleichsweise großer Teil der Kosten oder der Mittel, die für einen Sonderforschungsbereich zur Verfügung gestellt werden, also ich würde sagen mindestens 2/3, sind Personalmittel. Das heißt, davon wird nicht der Professor reich oder kriegt tolle Dienstreisen oder sowas. Nein, das sind Nachwuchswissenschaftler, insbesondere Doktoranden, denen für die Laufzeit von 3 bis 4 Jahren eine Stelle garantiert ist. Das ist auch sehr, sehr vorteilhaft und die dann eben in dieser Zeit wirklich ihre Forschung vorantreiben können, natürlich angeleitet durch die Teilprojektleiter. Mhm. Und es gibt pro Teilprojekt typisch 1 bis 2 Doktorandenstellen. Und die Doktorandinnen und Doktoranden, die werden auch gemeinsam ausgebildet, also über ihre eigenen Forschungsprojekte hinaus, in einem Teilprojekt, das nennt sich Integriertes Graduiertenkolleg, wo eben auch versucht wird, bereits zu einem frühen Zeitpunkt Graduiertenausbildung zu strukturieren, dass dann nicht jeder vor sich hin puzzelt und aber auch eben zu fördern, dass man früh eben gemeinsam arbeitet. Und es gibt kaum eine bessere Methode, um unterschiedliche Teilprojekte miteinander zu verzahnen, als dass die Doktoranden sich gut miteinander verstehen. Und dann passiert nämlich auf der wirklichen Arbeitsebene sehr viel, was dann gemeinsam die Projekte nach vorne bringt.
Ich gehe mal davon aus, dass es sowas wie Projekttreffen gibt. Da gibt es auch Treffen auf der Ebene der Doktoranden, damit die ihre Ideen und ihre Arbeiten untereinander vorstellen?
Genau, das gibt es. Also es gibt da wirklich so eine Art Teambuilding-Treffen und in unserem Graduiertenkolleg, das ist aber jetzt nichts sehr Ungewöhnliches, ist es auch so, dass wir den Doktorandinnen und Doktoranden Geld zur Verfügung stellen, dass sie dann eben auch gemeinsam ausgeben können, also worüber sie gemeinsam verfügen können. Daraus können also auch beispielsweise Reisen finanziert werden. Das können die auch gemeinsam ausgeben, um auf Workshops zu gehen. Und es ist erstaunlich, dass die Studierenden, oder es ist nicht erstaunlich, es ist erfreulich, dass die Studierenden mit dem Geld extrem sorgsam umgehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ne, dass man irgendwann mal lernt, ja, das ist jetzt Geld, was uns zur Verfügung gestellt wird und damit müssen wir jetzt haushalten, wie jeder Professor natürlich auch mit dem Geld, was ihm zur Verfügung gestellt wird, möglichst sorgsam umgeht, damit er maximale Menge an Forschung daraus bekommt.
Ja, das heißt, es ist schon so der erste Schritt in Richtung Projektverantwortung in der Ausbildung. Mhm. Ich muss nochmal, weil es mich interessiert, einen ganzen Schritt jetzt nochmal zurückgehen. Du hattest gesagt, die Deutsche Forschungsgemeinschaft entscheidet darüber, welche SFBs ins Leben gerufen werden. Ich meine, du hast jetzt die tollen Vorteile und den Luxus eines SFBs dargestellt, aber damit ist natürlich klar, dass viele Ideen da sind, viele Professoren, die Lust hätten, einen SFB aufzubauen. Wer entscheidet denn, welche Themen relevant sind und nach welchen Kriterien?
Mhm. Auch da muss ich wieder die Deutsche Forschungsgemeinschaft aus meiner Sicht zumindest lobend hervorheben. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat weitestgehend keine eigene Agenda. Also es gibt andere Länder, wo die Forschungsförderinstitutionen die Forschung auch in bestimmte Richtungen lenken, die als modern und zukunftsbringend angesehen werden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist sehr basisdemokratisch aufgestellt, sag ich mal. Das heißt, im Jargon nennt man das peer-reviewed, also dass Gleiche unter Gleichen sich gegenseitig prüfen, inwieweit die Ideen, die dort vorgestellt werden, förderwürdig sind. Das ist bei allen Förderprogrammen der Deutschen Forschungsgemeinschaft so, dass also die eingereichten Anträge von Kolleginnen und Kollegen begutachtet werden und aufgrund dieser Gutachten dann auch wieder weitgehend von Kolleginnen und Kollegen entschieden wird, wer gefördert wird und wer nicht. Und es ist auch in Deutschland so, dass viel mehr Anträge eingehen, als Geld da ist. Es ist also ein echter Wettbewerb da, der eben demokratisch entschieden wird durch Gutachten, die geschrieben werden. Und um auf die Sonderforschungsbereiche zurückzubekommen, die sind natürlich immer ein besonderer Glanzpunkt jeder Universität oder jeder Fakultät. Und deshalb ist das Rennen um einen Sonderforschungsbereich immer besonders groß. Und auch da gibt es dann eben dieses Peer Review, das das Begutachten unter Gleichen, unter Kollegen. Und das ist relativ aufwendig. Es gibt dann einen Vorantrag und eine Vorberatung, es gibt dann den Hauptantrag und dann gibt es eine sogenannte Begehung, wo also dann ein ganzes Dutzend Leute anreisen und diesen Sonderforschungsbereich sich anschauen und dann ein erstes Urteil fällen. Meist noch 2 Tage dauert so eine Begutachtung üblicherweise, meist noch am Ende dieser 2 Tage. Die letzte Entscheidung wird aber dann von den Gremien der auch wieder demokratisch gewählten Gremien der Deutschen Forschungsgemeinschaft getroffen. Und dann zittert man erstmal ein paar Wochen, bis die letzte Entscheidung da ist.
Und diese Gutachten, was sind denn die Kriterien? Also sind diese Gutachter auch von ihrer Neugierde getrieben? Also muss man die irgendwie überzeugen, dass das irgendwie ein interessantes Feld wäre, das mal zu erforschen und in die Richtung mehr Erkenntnis zu gewinnen? Oder baut man Perspektiven auf und sagt, wenn wir das erstmal verstanden haben, dann ist am Horizont eine völlig neue Technologie? Also wie funktioniert, was sind die Kriterien, nach denen beurteilt wird?
Das ist natürlich genau die schwierige Frage. Wie stellt man sich auf? Also es muss natürlich so sein, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, wow, das ist toll und das geht in die richtige Richtung. Das muss nicht unbedingt dieselbe Richtung sein, wie der Kollege geht. So viel Abstand haben wir dann schon voneinander, dass wir natürlich, man kann immer Angst haben, dass es da irgendwelche Verbrüderungen gibt. Aber nein, es gibt ja auch nur eine bestimmte Menge Geld zu vergeben. Und also die Stichworte sind ja schon gefallen. Also es muss besonders zukunftsträchtig sein. Also es muss ein Thema sein, was interessant ist, wo man sagt, ja, in diese Richtung will die Wissenschaft weitergehen. Man muss auch dem Haufen, den man da vor sich hat, zutrauen, dass er a. sich zusammenrauft und b. dann auch in der Lage ist, versprochenen Forschungsfortschritte zu erreichen. Das ist auch wichtig, also dass man sich anguckt, wer ist das? Können die Leute miteinander arbeiten? Das ist auch im Sonderforschungsbereich 1242 sehr positiv gewesen, weil wir bereits, und zwar durch gemeinsame Publikationen und durch gemeinsam ausgebildete Nachwuchswissenschaftler, zeigen konnten, ja, wir können zusammenarbeiten. Und so ein Sonderforschungsbereich schweißt dann natürlich andersrum auch wieder eine Fakultät oder in unserem Fall zwei Fakultäten zusammen, sodass dann in Zukunft auch die Zusammenarbeit noch besser funktioniert. Also das ist auch schon mal ganz gut, wenn eine Fakultät einen Sonderforschungsbereich gehabt hat. Und die Fakultät für Physik unserer Universität hat schon diverse Sonderforschungsbereiche gehabt, wie wir nicht ganz ohne Stolz immer mal wieder ins Gespräch einfließen lassen. Ja, also das sind einmal strukturelle Dinge, aber eben hauptsächlich ist die Wissenschaft wirklich gut, exzellent.
Eine Frage noch, bevor wir dann wirklich zum eigentlichen SFB 1242 kommen. Wie kommt man denn auf so eine Idee für ein SFB? Also du hast schon gesagt, es kommen halt viele Leute zusammen, die irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen auf ein Thema blicken. Hat man so das Gefühl als Wissenschaftler, man hat schon irgendwie so sein ganzes Leben auf diesen SFB zugearbeitet oder saß man mal mit den richtigen Leuten beim Bier zusammen und hat überlegt, was man gemeinsam machen kann? Wie kristallisiert sich so eine Frage, so eine hochkomplexe Fragestellung raus?
Das ist ganz schwer zu sagen und das ist auch häufig ein langwieriger und schwieriger Prozess. Also es gibt sehr viele Sonderforschungsbereichsinitiativen, die in den Startlöchern oder in den Kinderschuhen oder wie immer man das nennen will, stecken bleiben. Und das ist auch gut so. Man muss da auch eine gewisse Selbstkritik üben. Und häufig ist es so, dass 3, 4, 5 Leute, die mal beim Bier zusammensitzen, sagen, lasst uns doch mal. Und dann, die sagen natürlich, lasst uns nochmal, weil sie bereits sehen, da gibt es eine interessante Richtung, wo die Forschung sich überschneidet. Und dann guckt man sich an, wie präzisieren wir das jetzt? Es ist immer schön, wenn man wirklich den Sonderforschungsbereich unter ein Motto stellen kann und wo man dann sehen kann, wer passt unter dieses Motto.
Da kann ich mir gut vorstellen, also wenn so eine erste Idee, so eine allgemeine Idee entsteht, dann kommen ja wahrscheinlich von rechts und links viele Leute und sagen, oh, da mache ich mit, da passe ich auch irgendwie rein. Ja. Und dann diesen Moment zu erreichen, wo man die Idee schärft und eben halt wie so ein Bildhauer am Marmor dann rechts und links Dinge abhaut, bis dann endlich irgendwie diese Skulptur entsteht, kann ich mir schwierig vorstellen.
Ja, das ist auch schwierig und da zeigt sich schon in einem ersten Schritt, ob sich bei einem Sonderforschungsbereich entweder der Sprecher oder ein Leitungsteam um den Sprecher herauskristallisiert, was in der Lage ist, diese Schärfung vorzunehmen, weil das hast du natürlich genau richtig umschrieben. Natürlich schreien erstmal alle hier und es muss jemand dann auch sein, der sagt, Moment, wir müssen ein kohärentes Forschungsthema haben. Und das ist sehr, sehr schwierig, nicht? Weil man will auf der einen Seite wissenschaftliche Schwergewichte haben, man will aber auf der anderen Seite auch, dass sich alle bewegen in eine bestimmte Richtung, aber eben auch nicht alle Leute etwas machen, was sie noch nie in ihrem Leben gemacht haben, nur weil sie Spaß dran haben und weil es neu und interessant ist. Also das sind sehr, sehr viele Dinge, die da beachtet werden müssen.
Okay, kommen wir jetzt wirklich zum SFB 1242. 1242, woher kommt die Zahl?
Die wird einfach von der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben und ist mehr oder weniger eine Durchnummerierung. Wenn man also, die ersten wichtigen Entscheidungen werden ja innerhalb der Universität getroffen. Letztendlich stellt die Universität den Antrag, aber natürlich basierend auf das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort entwickelt haben. Aber wenn das soweit ist, dass man an die DFG herantritt und sagt, wir wollen, dann vergeben die einem eine Nummer und dann sieht man übrigens auch, ne, wir sind jetzt also über 1000 bereits, wie viele solcher Anträge es gibt und es wird ja nur ein Bruchteil von denen kommt dann letztendlich zur Bewilligung.
Aber das heißt, also diese 1242 sind die Anträge, die seit Beginn der Sonderforschungsbereiche rausgegeben wurden?
Ich glaube ja.
Okay. Aber weg von dem Abstrakten, von der Zahl, hat der Sonderforschungsbereich natürlich auch noch einen echten Titel, mit dem, unter dem man sich vielleicht was vorstellen kann. Nicht Gleichgewichtsdynamik kondensierter Materie in der Zeitdomäne. Wie nähern wir uns diesem Titel? Also was kann man sich darunter vorstellen?
Fangen wir vielleicht bei der Zeitdomäne. Das ist eigentlich das Naheliegendste. Mhm. Dass man sagt, wenn ich etwas beobachte, dann schaue ich es mir an, wie in einem Film. Was nicht in dem Titel drin steckt, ist, dass wir uns besonders schnelle Prozesse anschauen wollen. Dem einen oder anderen Physiker wird das vielleicht aus dem Titel ersichtlich, aber es steht nicht explizit drin. Es ist aber so. Das ist das, was uns einigt. Ich kann gleich nochmal ein bisschen dazu sagen, was eigentlich schnell ist, aber erstmal nochmal in der Zeitdomäne. Und jetzt sagt man ja, natürlich, alles schaut man sich in der Zeitdomäne an. Alles spielt sich vor den Augen ab, vor einer Kamera ab, vor einem Oszilloskop. Also alles bewegt sich in der Zeit. Ja, kann man so sehen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, Dinge in der Zeit zu erfassen. Beispielsweise unser Gehör. Unser Gehör gibt uns eine Information davon, wie schnell die Saite vibriert. Wenn ich jetzt an ein Klavier oder an eine Geige denke. Mhm. Wir wissen ganz genau, es gibt hohe Töne, tiefe Töne und wir wissen aus der Physik, dass die hohen Töne, das sind die schnellen Bewegungen, vielleicht wenn man gute Augen hat, sieht man das auch so bei einer Geige, bei Geige vielleicht nicht gerade, aber bei einem Kontrabass. Die tiefen Töne sind die langsamen Bewegungen, nicht? Das heißt, man kann dieses Hin- und Herschwingen einer Saite auch anders erfassen und kann auch anders sagen, ist es jetzt schnell oder langsam. Und unser Ohr hat da ein wunderbares Instrument gebaut, was eben, der Physiker würde sagen, die Geschwindigkeit, mit der sich die Saite bewegt, in der Frequenzdomäne sich anschauen. Also wir sind in der Lage, mit unserem Gehör Frequenzen zu hören. Das hat nichts mehr mit der Zeit direkt zu tun.
Also Frequenz heißt hoher Ton, tiefer Ton?
Genau.
Okay.
Hoher Ton, tiefer Ton. Hoher Ton ist eine hohe Frequenz, ja. Kurze Zeiten. Tiefe Töne.
Sind langsame Bewegungen der Saite und damit auch langsame Bewegungen der Luft, die dann, oder ja, Schwingung der Luft.
Genau, okay. Und das sind niedrige Frequenzen. Okay. Nicht? Also lange Zeiten, große Zeiten sind kleine Frequenzen. Mhm. Kurze Zeiten, kleine Zeiten sind hohe Frequenzen. Da ist so eine, fast so was Gegenteiliges drin. Nicht? Und es ist auch so, dass die Frequenz die Einheit 1 durch Zeit hat. Ist also sozusagen das Inverse der Zeit. Mhm. Unsere Augen können das auch, nicht? Wenn wir also rot sehen, dann ist das langwelliges Licht mit einer langsamen Schwingungsfrequenz, also immer noch extrem schnell, aber ungefähr halb so schnell wie violettes Licht. Das heißt, auch da können wir die Schnelligkeit eines Prozesses, in diesem Fall eben, sagen wir mal, die Schwingungsmoden eines Atoms etwas unscharf, können wir in der Frequenzdomäne erfassen. Wie dieses Beispiel von den Augen zeigt, ist es bei insbesondere sehr hohen Frequenzen, also extrem kurzen Zeiten, also 10 hoch, also 0,000000000001 Sekunden, das ist eine sehr, sehr kurze Zeit. Mhm. Aber in der Frequenzdomäne, rotes Licht, blaues Licht, ist das überhaupt kein Problem. Das heißt, wenn es um sehr, sehr kurze Zeiten geht, dann macht man das oft in der Frequenzdomäne. Wie das Wort Frequenz aber schon in sich hat, geht das eigentlich nur von Dingen, die sich wiederholen. Also im Prinzip nicht lange, also sich nicht ständig ändern. Nicht? Also wenn eine Saite eine Sekunde schwingt, dann macht sie 440, also wenn es das Kammerton A ist, 440 solcher Schwingungen. Also 440 Mal passiert so mehr oder weniger dasselbe. Und das ist auch gut für viele, viele, viele Dinge. Und die Physik hat ja seit Anbeginn sehr, sehr viele Dinge in der Frequenzdomäne, also insbesondere die schnellen Dinge in der Frequenzdomäne sich angeguckt, nicht? Weil das geht eben schön. Aber es geht nur mit Dingen, die sich immer wieder in gleicher Weise wiederholen. Manche Dinge will man aber nicht, oder manche Dinge wiederholen sich einfach nicht immer wieder, sodass man sie in der Frequenzdomäne sich angucken kann, nicht? Wenn ich also eine Pistolenkugel durch einen Apfel schieße, dann passiert das einmal, nicht? Ich kann natürlich versuchen, und dazu kommen wir vielleicht nachher auch noch, ich kann natürlich versuchen, einen Versuch zu machen, wo ich also ständig durch irgendwelche Äpfel schieße, um das dann doch wieder sich immer wieder wiederholen zu lassen. Aber häufig möchte man Dinge beobachten, wie sie sich verändern. Also ich will nicht nur wissen, wie oft geht die Seite genau rauf und runter, sondern ich will zum Beispiel wissen, mit welcher Geschwindigkeit sie zu jedem Zeitpunkt sich bewegt. Und dann muss man eben, dann kann man nicht nur hören, dann muss man wirklich ein Experiment aufbauen, wo man eben wirklich die Seite in der Zeitdomäne, nicht, zum Beispiel mit so einem Slow-Mo-Movie, die Seite eben auch sehen kann. Da kann man dann weiß man sehr viel mehr. Und das ist mal so ganz grob gesagt die Richtung, in die der Sonderforschungsbereich gehen will. Man will sich, obwohl es um extrem schnelle Dinge geht, von diese Frequenzdomäne lösen und wirklich sagen, also ich gebe einen Impuls, einen Stimulus, und dann schaue ich mir mit der höchstmöglichen oder mit der so schnell wie notwendig, schaue ich mir an, genau was passiert jetzt in der Zeit.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dafür müssen neue Methoden entwickelt werden oder Methoden, die vielleicht schon vorhanden sind, noch optimiert werden, damit man will sich ja keine Kontrabassseite anschauen, sondern man will sich andere Phänomene angucken, auf die wir sicherlich gleich noch kommen, die vorher nicht zu beobachten waren.
Genau. Man möchte sich zum Beispiel angucken, wie chemische Reaktionen ablaufen. Man möchte sehen, wie sich Atome im Festkörper bewegen. Man möchte wissen, wie Energie sich beispielsweise von dem anfänglichen Impuls umwandelt nachher. Ich nehme einen Hammer und hau auf eine Glocke drauf. Dann habe ich wieder so einen Ton, nicht? Und dann warte ich ein bisschen. Und zum Schluss hört der Ton auf und dann kann ich mich fragen, wo ist denn die Energie geblieben von dem Hammer? Naja, also ist erst in den Ton gegangen und dann von dem Ton irgendwann mal in Wärme. Aber auch der Hammer hat direkt beim Schlag erstmal ein bisschen Wärme produziert und sowas. Und da will man eben manchmal wissen, wie das wirklich ganz genau im Detail abläuft. Und das ist das Zweite. Das steckt in der Nichtgleichgewichtsdynamik, also der ersten Hälfte des Titels des Sonderforschungsbereichs drin, dass wir uns insbesondere Prozesse anschauen, die weit weg sind vom Gleichgewicht. Jetzt ist die Frage, was ist weit weg vom Gleichgewicht? Und da haben wir beide ja mal so einen Versuch gemacht, den ich damals noch gar nicht so empfunden habe, wo ich mittlerweile sage, das ist zumindest für mich das beste Beispiel, dass Physik nah am Gleichgewicht was völlig anderes sein kann als Physik weit weg vom Gleichgewicht. Und zwar haben wir ja Wasser gekocht auf einem Löffel und klar, man macht einen Löffel warm und dann tropft man da einen Wassertropfen drauf und dann macht es zisch und der Wassertropfen ist weg. Das ist klar und man würde jetzt erwarten, nicht, wenn ich den Löffel nur ein ganz bisschen warm mache, dann dauert das halt ein bisschen, bis der Wassertropfen verdampft ist und wenn ich ihn ein bisschen heißer mache, geht es schneller und wenn ich ihn noch heißer mache, geht es noch schneller und noch heißer und noch schneller und so weiter. Aber irgendwann mal passiert was ganz Verrücktes. Das ist auch bekannt, ist nach einem berühmten Duisburger Wissenschaftler, Leidenfrost, benannt, das ist der sogenannte Leidenfrost-Effekt. Wenn man den Löffel nahezu glühend macht, also richtig, richtig heiß, man kennt das auch von der heißen Herdplatte zu Hause und tropft dann einen Tropfen Wasser drauf, dann macht es nicht zisch und er ist weg, obwohl er viel heißer ist als vorher, sondern dann tanzt dieser Tropfen auf dem Löffel und es dauert vergleichsweise lange, also weiß ich nicht, 10-mal so lange, bis der Tropfen verdampft ist. Warum? Wir haben dann eben ein sehr, sehr starkes Nichtgleichgewicht zwischen der Temperatur des Tropfens und der Temperatur des Löffels. Und das führt dazu, was vorher eben, weil da die Temperaturdifferenz einfach nicht groß genug war, führt dazu, dass man unter dem Tropfen eine ganz dünne Dampfschicht hat. Und auf dieser Dampfschicht schwebt dann der Tropfen wie ein Hovercraft, wie heißt das auf Deutsch? Wie ein Luftkissenboot oder wie so ein Puck, gibt es ja auch bei den, in den Spielhallen, nicht? Wie auf so einem Luftkissen, aber es ist ein Dampfkissen. Und damit hebt sich der Tropfen ab, hat keinen direkten Kontakt mehr mit dem Löffel, weil dazwischen ja der Dampf ist. Und deswegen dauert es viel, viel länger, weil der Dampf sozusagen, der Tropfen baut sich seine eigenen Isolationsschicht auf. Und das geht aber nur, wenn die Temperaturdifferenz hinreichend groß ist. Und das zeigt an diesem einfachen Beispiel, dass Nichtgleichgewichtsdynamik unter Umständen etwas ganz anderes sein kann als Dynamik nahe am Gleichgewicht. Also ich nehme einen Topf, tue den auf den Herd, mache den Herd an und dann ist immer der Topf ein bisschen wärmer als das Wasser und es wird immer wärmer auf das Wasser übertragen. Und das ist alles in der Nähe des Gleichgewichts, sagen wir. Die sind fast gleich warm. Der eine ist ein bisschen wärmer als der andere, nicht? Und deswegen wird ein bisschen Wärme übertragen. Aber wenn man, wie in diesem Beispiel gezeigt, man da sehr, sehr weit weg vom Gleichgewicht geht, dann passieren auf einmal neue Dinge.
Und ohne jetzt schon zu speziellen Experimenten zu gehen, aber das passiert euch im SFB auch, dass ihr Experimente macht, wo ihr euch vom Gleichgewicht weit weg bewegt und dann passieren Dinge, mit denen ihr nicht gerechnet habt?
Jein, natürlich freut man sich immer, wenn Dinge passieren, mit denen man nicht gerechnet hat. Aber man kann ja schlecht sagen, so, wir machen jetzt mal etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Also wir wissen schon, an welche Stellen wir gucken wollen, um neue Phänomene zu beobachten. Und insbesondere sind das Phänomene, und da kommen wir dann in diese Nicht-Gleichgewichtsgeschichten hinein, wo auch schon diese Vorstellung einer Temperatur nicht mehr eigentlich keine sinnvolle Beschreibung mehr ist. Also nehmen wir ruhig mal wieder das Glockenbeispiel, nicht? Nehmen wir mal ruhig, ich nehme eine Glocke, hänge die irgendwie im Vakuum auf, sodass kein Schall abgestrahlt werden kann und hau da drauf, dann wird sie am Anfang wird sie schwingen. Und dann lasse ich die in Ruhe und dann dauert das vielleicht sehr, sehr lange, aber irgendwann mal wird auch diese Glocke aufhören zu klingen. Mhm. Und die Energie, die ich am Anfang eben dadurch, dass ich sie zum Schwingen gebracht habe, diese Schwingungsenergie, wird dann irgendwann mal in Temperatur übergegangen sein. Aber die Temperatur stellt sich erst am Schluss ein, erst nach einer langen Zeit. Und diese Zeit kann manchmal extrem kurz sein. Also wenn ich zum Beispiel Elektronen anrege, dann kann die also wieder meine 12 Nullen und dann eine 1. Ich kann die also wirklich wieder extrem schnell sein. Aber wie sieht denn das am Anfang aus? Kann ich jetzt sagen, naja, die Glocke hat am Anfang schon diese Temperatur gehabt? Nein, hat sie nicht, weil für einen Festkörper, so eine Glocke ist ja aus festem Material gemacht, bedeutet Temperatur ungeordnete Schwingung von allen Atomen mit einer bestimmten Statistik. Also Physiker sagt zum Beispiel Boltzmann-Statistik, wo ein charakteristischer Faktor drin ist und das ist die Temperatur. Nicht? Ja, aber am Anfang habe ich diese statistische Verteilung der Bewegungsmoden gar nicht.
Am Anfang heißt in dem Moment, wo du mit dem Hammer auf die Glocke
schlägst. Genau, da gibt es eine Schwingungsmode, die ist ganz
dominant
ja. herausragend. Und alle anderen, die müssen erst so im Laufe der Zeit angeregt werden. Zum Beispiel dadurch, dass eben eine, nicht, vielleicht hat man das schon mal selber gemacht, wenn man so ein Metall biegt und das oft genug macht, dass das dann an der Biegestelle so ein kleines bisschen warm wird. Das ist einfach Reibungswärme, die da entsteht. Und auch wenn so eine Schwingung wenig plastische Verformung hat, sondern es ist ja alles elastisch, geht so ein bisschen auch in diese Reibungswärme über und zum Schluss hat man dann eben die Glocke bei einer ganz, ganz, ganz kleinen bisschen höheren Temperatur. Aber das ist eben diese ungeordnete Bewegung. Aber am Anfang habe ich das nicht. Das heißt, am Anfang habe ich dem System Energie zugeführt, aber ich kann das nicht mit einer höheren Temperatur beschreiben. Erst ganz zum Schluss. Und wir wollen halt schnell genug sein, dass wir selbst bei Elektronen, die wir in einem Molekül anregen oder in einem Metall anregen, noch schnell genug sind, die Prozesse zu sehen, die charakteristisch sind, bevor diese Energie, die ich in eine Mode stecke, nachher in der Temperatur ist. Das ist diese Nicht-Gleichgewichtsdynamik in der Zeitdomäne.
Du bist gerade kurz nochmal zurückgekommen auf den Titel des SFBs. Nicht-Gleichgewichtsdynamik haben wir jetzt geklärt. Wir sind weit weg vom Gleichgewicht. Zeitdomäne hast du uns auch dargelegt. Jetzt steht natürlich im Titel noch kondensierte Materie. Ist das eine Einschränkung?
Ja, das ist, finde ich, eine ziemlich gewichtige Einschränkung. Wir sind alles Festkörperphysiker und die Chemiker sind im Prinzip auch Festkörperwissenschaftler. Ich mache mir manchmal einen Spaß, wenn die Leute hören, ich bin Physikprofessor und sagen, was machen Sie denn? Dann sage ich, raten Sie mal. Und dann kommt Atomphysik und Kernphysik und Hochenergiephysik und Astrophysik und sowas. Aber die Festkörperphysik, die fällt niemand ein, die kennt auch keiner. Die heißt manchmal auch Physik der kondensierten Materie, weil Festkörperphysik so suggeriert, es ginge um starre Objekte, aber Flüssigkeiten zählen auch zur Festkörperphysik und Plastik und sowas zählt alles zur Festkörperphysik. Man macht das eher bei den relevanten Energien fest. Es gibt so eine Einheit, die heißt Elektronenvolt. Das ist eine praktische Einheit für Physiker. Und die Festkörperphysik, die arbeitet so im Bereich von einigen Elektronenvolt. Danach kommt die Atomphysik, die bei einigen Elektronenvolt startet und dann zu einigen 100 Elektronenvolt oder auch mal 1000 Elektronenvolt geht. Dann sind wir so bei der Röntgenphysik und so. Kommt die Hochenergiephysik, die ja auch viel mit der Kosmologie zu tun hat, wo man eben sehr, sehr hochenergetische Teilchen hat, Millionen oder Milliarden von Elektronenvolt. Die Festkörperphysik ist aus meiner Sicht die alltäglichste Physik, weil die alltäglichen Dinge beschreibt. Also wenn Sie einen Physiker haben wollen, der Ihnen erklären kann, wie die Dinge in einem Handy funktionieren, dann fragen Sie am besten einen Festkörperphysiker. Und Festkörperphysiker erklären auch die alltäglichen Dinge. Wie? Warum kann ich durch eine Fensterscheibe durchgucken, aber durch den Fensterrahmen nicht? Oder wie funktioniert ein Magnet? Solche Dinge. Wir haben uns bei dem Sonderforschungsbereich auf die Festkörperphysik beschränkt, weil sonst wäre das Thema sehr unscharf geworden. Wenn wir dann eben auch Plasmaphysik hätten mit reinnehmen können, Atomphysik ist oder Molekülphysik ist mit drin, das hatte ich ja so bei den Energien so ein bisschen gesagt, das ist eine ähnlicher Bereich der Physik. Es wäre sonst eben sehr schwierig gewesen, das, was wir am Anfang angesprochen haben, diesen kohärenten Forschungsblickwinkel zusammenzustellen. Also die Physik der kondensierten Materie ist die Physik, die uns täglich umgibt. Wir können keine Supernova uns in die Küche stellen und keiner von uns hat hier mit einem Quark gespielt, nicht? Aber alles, was wir mit unseren Sinnen erfassen können, ist im Prinzip Physik der kondensierten Materie.
Okay, dann habe ich jetzt im Prinzip den Titel verstanden. Du hast jetzt schon schöne Beispiele genannt, also quasi vergleichende, also die Geige war zum Beispiel ein Beispiel, wie wir uns die Forschung vorstellen müssen oder den Tropfen auf dem heißen Löffel. Aber jetzt interessiert mich natürlich, womit forscht ihr wirklich? Also ihr macht ja keine Löffel heiß.
Ja, also erstmal, ich hatte ja schon so ein paar Themen gesagt, als ich berichtet habe darüber, dass hier Menschen mit ganz unterschiedlichem Ausgangsblickwinkel an einem gemeinsamen Forschungsprogramm arbeiten. Ich sollte übrigens auch erwähnen, dass eine Besonderheit dieses Sonderforschungsbereichs eine extrem starke Theorie ist. Also es gibt häufig Sonderforschungsbereiche, die hauptsächlich in der Experimentalphysik aufgestellt sind und dann ein bis zwei Kolleginnen oder Kollegen dabei haben, die das dann theoretisch unterfüttern. Bei uns ist es so, dass wir auch eine eigene, sehr starke Theorie haben, die auch eine eigene Agenda hat. Und genauso wie die experimentell aufgestellten Teilprojekte neue Werkzeuge entwickeln, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, entwickelt auch die Theorie gemeinsam untereinander, aber auch in engem Austausch mit den experimentellen Arbeitsgruppen auch eigene Werkzeuge, um diese Nichtgleichgewichtsdynamik kondensierter Materie in der Zeitdomäne zu beschreiben. So, zurück zur Frage. Ja. Was benutzen wir denn wirklich? Wir benutzen sehr unterschiedliche Werkzeuge. Etwas, was in vielen Teilprojekten vorkommt, sind Laser.
Der Laser wäre dann sozusagen der Hammer, über den wir gerade gesprochen haben?
Ja, genau. Der Laser ist erstmal, ich hatte schon über Frequenzen gesprochen, rotes Licht, blaues Licht, wie es sich so ergibt. Das sichtbare Licht ist auch gerade diese 1-Elektronenvolt-Energieskala, von der wir gesprochen haben. Und das heißt, der Laser ist ein sehr geeignetes Mittel, um in Festkörpern, in kondensierter Materie Anregungen zu machen. Und deswegen wird er eben sehr gerne benutzt. Aber was du jetzt gerade schon angesprochen hast, ist die Tatsache, dass man sehr, sehr kurze Laserimpulse, sehr, sehr kurze Laserpulse herstellen kann. Und die benutzen wir dann sozusagen als Hammer. Beziehungsweise manchmal auch als Stroboskopbeleuchtung. Kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also Laser, wie gesagt, haben zwei Vorteile. Das eine ist, ihre Energien sind genau in dem Bereich, den wir brauchen. Das ist das eine. Und das andere ist, man kann sehr, sehr, sehr kurze Laserpulse herstellen.
Was heißt in dem Zusammenhang kurz und wie macht man kurze Laserpulse? Mhm. Also heißt Laser anschalten und schnell wieder abschalten. Aber vermutlich macht man das nicht mit einem Schalter und einer Hand.
Nein, man macht das natürlich nicht so, dass man den Laser anschaltet und dann gleich wieder ausschaltet. Das kann man auch. Also wir haben auch entsprechende Lichtzerhacker. Mhm. Das sind zum Beispiel, wenn ich es jetzt mal grob vereinfache, Spiegel, die sich mit extremer Geschwindigkeit verändern. Und dann eben einmal spiegelt das und einmal spiegelt das nicht. Und damit kann man tatsächlich auch sehr einen Dauerstrichlaser in ganz viele kleine ganz viele kleine Pulse zerhacken. Das sind aber nicht die schnellsten Pulse. Die schnellsten Pulse, die gehen anders. Vielleicht kann ich das am ehesten so illustrieren, dass ich sage, na, man stellt sich jetzt mal vor, man macht einen ganz kurzen Knack in einem leeren Raum. Dann hört man ja so eine Art Echo. Und wenn jetzt der nächste Knack genau so kommt, dass er sich mit dem Echo überlagert oder noch besser, dass die Apparatur, die dieses Knack erzeugt, ausgelöst werden kann durch einen Knack, dann entsteht eine Folge von Knackpulsen sozusagen, die deren Abstand zumindest gar nicht mehr da von dem eigentlich Knackerzeuger gegeben ist, sondern von der Laufzeit. Wie lange dauert das, bis das da hinläuft und dann wieder zurückläuft? Das ist also eine Methode, wie man einen Laser dazu bringt, dass er nicht im Dauerstrich arbeitet, sondern dass er sich sozusagen seine Pulse selbst zerhackt. Man hat dann so quasi so eine Feder, die man dauerhaft spannt, die aber immer sich in Knacks entlädt, die dadurch kommen, dass man einen Teil des ausgeworfenen Knacks wieder als Auslöser für den nächsten Knacks nimmt. Ja, und wenn ich das dann natürlich noch geschickt mache, dass ich diesen Auflademechanismus so mache, dass er sich nur extrem schnell wieder entladen kann oder sehr extrem schnell knackt sozusagen, nicht? Dann muss ich dann eben an dem Knackmechanismus umbauen. Da baut man nicht selber rum, sondern man sucht nach geeigneten Materialien und Mechanismen, die in der Natur oder in der Atomphysik beispielsweise, in der Molekülphysik und so weiter. Wenn ich das gefunden habe, und da haben die Leute die letzten 50 Jahre oder wie lange es die Laser gibt, dran gearbeitet, dann kann ich extrem schnelle Laserpulse herstellen.
Und schnell, kannst du da jetzt mal einen haben? Wir haben jetzt einige
Male
schnell.
Ja, ich kann jetzt wieder meine Nullen da vorbeten, nicht? Das sind also 10 hoch minus 15 Sekunden ist eine Femtosekunde. Und die, wenn man also in der Kurzzeit Laserspektroskopie prahlen will, dann sagt man ja, wir haben Femtosekundenlaser. Dann ist das natürlich ein bisschen elastisch, weil sind 10 Femtosekunden, ist das auch ein Femtosekundenlaser, 100 Femtosekunden ist das auch ein Femtosekundenlaser. Aber da sind wir. Okay. Also da sind wir. Es gibt sogar Leute, die eben an Attosekunden, das wäre dann 10 hoch minus 18, also eine 1 hinter 18 Nullen, Pulsen arbeiten. Dann ist natürlich irgendwann mal so, wenn ich jetzt von rotem Licht spreche, das hat eine bestimmte Wellenlänge? Frequenz und Wellenlänge oder Schwingungsdauer. Ich kann natürlich schlecht einen Puls machen, der kürzer ist als die Schwingungsdauer des Lichts, mit dem ich arbeite. Nicht? Ich kann nicht.
Weil sich dann keine Welle mehr.
Genau, dann habe ich ja keine Oszillation mehr, habe ich keine Schwingung mehr. Nicht? Wenn ich was ist eine Zehntel Schwingung? Ist irgendwie gar nichts. Nicht? Aber das sind dann so auch so Probleme, mit denen dann eben die Kurzzeit-Laser-Physiker zu kämpfen haben, dass je kürzer der Puls ist, desto weniger ist er dann noch farbrein. Und wenn ich zum Beispiel Spektroskopie machen will, will ich natürlich einen Laser haben, der genau auf einer Frequenz schwingt und nicht auf ganz vielen.
Aber das heißt, es macht eigentlich, also es würde jetzt gar keinen Sinn mehr machen, den Puls noch kürzer zu machen. Kann man das so sagen?
Irgendwann mal ist es dann nicht mehr die Energie, die ich haben will, nicht?
Der verliert tatsächlich seine Farbe dann?
Ja, oder ja, das ist dann, es wird dann, der wird dann weiß, wenn man in diesem Beispiel bleibt. Also er wird dann zu einer Mischung aus ganz vielen Farben. Und je kürzer der Puls, ne, das hat man eben schon gesagt, nicht kurz in der Zeit heißt hoch in der Frequenz. Das heißt, wenn ich versuche, einen roten Laser so kurz zu machen, kürzer als die Schwingungsdauer des roten Lichts, dann ist er halt nicht mehr rot. Dann wird er sozusagen von alleine
blau.
Blau, ja. Oder hat dann Beimischungen von immer höheren Frequenzen. Und irgendwann mal geht die rote Farbe unter in den ganzen anderen Farben, die man da produziert.
Okay, wir haben unseren ganz, ganz kurzen Puls und damit gehen wir auf unsere Materialien. Da hatte ich dich unterbrochen. Mhm. Was passiert im Material?
Genau, also das ist dann sozusagen der Hammer, nicht? Mhm.
Nur unser Werkzeug in Anführungsstrichen.
Genau, und dann muss man jetzt gucken, wie kann man denn jetzt daraus, nicht? In der Frequenzdomäne geht, nicht? Das hatte ich ja gesagt, ich haue mit dem Hammer drauf und dann höre ich, was für einen Ton hat denn meine Glocke. Mhm. Aber das ist ja gerade das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja darüber hinausgehen. Wir wollen das ja wirklich, dass die Schwingung zum Beispiel beobachten. Und dafür gibt es dann auch einen Trick, den man dann mit denselben Lasern auch hinbekommt, nämlich die stroboskopische Beleuchtung.
Die kenne ich aus der Disco.
Ja.
Also da sieht man, da wird das Licht angeschaltet und abgeschaltet und dann sieht man einzelne Bilder
quasi. Ja, genau. Also das, da kennt das jeder her. Also ich will das mal an einem Beispiel versuchen zu erläutern, nicht? Ich habe einen Nachbarn, der ist für 2 Jahre ins Ausland. Aber der will natürlich nicht, dass bei ihm geklaut wird. Also stellt er sich eine, so eine Zeitschaltuhr ins Wohnzimmer und pünktlich um Mitternacht geht die Wohnzimmerbeleuchtung an und ein kleines Kind, das sollte eigentlich nicht um Mitternacht wach sein, aber es geht ja um die Erläuterung, schaut dann immer und guckt und sieht in das Wohnzimmer rein auf eine ganz tolle, alte, große Uhr mit Zeigern. So, und am ersten Tag sieht es, Licht geht an, die beiden Zeiger stehen auf 12 Uhr, Mitternacht. Und einen Tag später, das Licht geht wieder an, die Uhr steht wieder, 12 Uhr Mitternacht und so weiter. Jeden Tag geht das so. Mhm. Und ich frage dann das Kind, na, was meinst du denn, was das ist? Ist das eine Uhr? Sagt das Kind, nö, das bewegt sich ja gar nicht. Ne? Jedes Mal, ist klar, wenn ich das nur einmal am Tag immer genau um 12 Uhr beleuchte, dann sieht das so aus, als würde diese Uhr nicht stehen. Sieht aus, als würde sie stehen. Also das ist einfach ein Beispiel, wie man mit stroboskopischer Beleuchtung eine Bewegung zum Stehen, scheinbar natürlich nur zum Stehen bringen kann, wenn man genau richtig immer das Licht anschaltet, wenn man drauf guckt oder zum Draufgucken. So, jetzt ist er schon 1 Jahr weg, mein Nachbar, und jetzt geht dummerweise seine Zeitschaltuhr kaputt. Das heißt, die geht nicht alle 24 Stunden an, sondern läuft irgendwie langsamer, der Motor ist kaputt, was auch immer. Mhm. Und jetzt geht sie alle 25 Stunden an. Und naja, dann guckt man erst drauf, dann ist es Mitternacht, nächsten Tag guckt man drauf, ist es 1 Uhr, nächsten Tag guckt man drauf, ist es 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und so weiter und so fort. Und wenn man sich das dann anguckt und sagt, naja, wie schnell dreht sich denn jetzt die Uhr, sagt man, naja, die dreht sich pro Tag um eine Stunde. Ja. In Wirklichkeit dreht sich die Uhr natürlich
um 25 Stunden,
genau.
Aber wir sehen nur die Bilder.
Genau, wir sehen eben immer nur diese Ausschnitte. Und auch wieder, wenn man also jetzt die Beleuchtung, das nicht mit genau derselben Frequenz macht, wie die Uhr läuft, also nicht genau mit 24 oder 12 Stunden geht es ja auch, mit 24 Stunden macht, sondern mit 25 Stunden, also ein bisschen langsamer ist, dann sind die Bilder, die entstehen, dieselben, als würde ich die Uhr laufen sehen, aber in unserem Fall jetzt um den Faktor 25 verlangsamt. Und das kann man natürlich, ich kann auch alle Jahre die Uhr anschalten oder sowas. Ich kann im Prinzip, wenn ich eine periodisch wiederkehrende Bewegung oder einen periodisch wiederkehrenden Prozess habe und beleuchte den mit genau der richtigen Frequenz, dann kann ich ihn entweder zum Stehen bringen oder ihn prinzipiell beliebig
verlangsamen. Und damit sind wir auch in der Lage, Prozesse, die viel zu schnell sind, um sie tatsächlich live zu beobachten, weil wir keine Kamera haben, die so schnell messen kann, ist man dann trotzdem durch dieses Zerhacken, durch dieses Verlangsamen in der Lage, diese schnellen Prozesse aufzuzeichnen, über einen längeren Zeitpunkt natürlich, und dann eben zu analysieren.
Ja, genau. Und das Wichtige ist, dass nur die Beleuchtung so schnell sein muss. Mhm. Der Detektor,
der kann,
also beispielsweise ein Fotoapparat, der kann sehr, sehr langsam sein. Ich kann mir das also so vorstellen, ne? Ich stelle den da hin und er wird dann einmal beleuchtet und dann, sagen wir mal, dauert die chemische Reaktion da drin ganz, ganz lange und dann muss ich den Film rausnehmen, zum Entwickeln bringen und so weiter. Mhm. Das kann ich alles in 24 Stunden schaffen. Nicht? Und dann erst kommt ja das Nächste. Nicht? Das heißt, der Detektor, der kann auch beliebig langsam sein. Es kann sogar so sagen, wenn ich sage, naja, ein Lichtpuls reicht überhaupt nicht, um meinen Film zu belichten, dann mache ich halt mit 24 Stunden Abstand die Beleuchtung und dann blitze ich ihn halt einen Monat voll. Dann hat er 30 Lichtblitze gekriegt, von mir aus auch ein ganzes Jahr, da hat er 300 bekommen. Ich meine, unsere Laser arbeiten mit 100 Megahertz, also mit 100 Millionen Pulsen pro Sekunde. Da kann ich auch mal ein paar Pulse mehr geben. Und erst dann warte ich 25 Stunden und dann mache ich es und so weiter. Also man kann das Schöne ist, wenn man einmal die schnellen Lichtblitze hat, kann alles andere beliebig langsam sein.
Das ist jetzt die Methodik. Und was gucken wir uns damit wirklich an? Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, bleiben wir doch mal bei der Glocke. Ja, beispielsweise nimmt man den ersten Laserpuls. Den macht man sehr, sehr, sehr stark. Das wäre sozusagen der Hammer, mit dem ich meine Glocke anschlage. Das muss dann natürlich extrem kurz sein. Der muss schon wieder weg sein innerhalb einer Schwingung der Glocke. Also das muss wirklich ein extrem kurzer Stimulus sein, ein extrem kurzer Impuls, dem ich mein System da aussetze. Aber das haben wir ja. Wir haben ja sehr, sehr kurze Laserpulse. Und dann nehme ich den nächsten Laserpuls, um zu gucken, wie weit ist jetzt meine Glocke geschwungen. Und genau sowas machen wir, nur nicht mit einer Glocke, sondern mit den Schwingungen von Festkörpern. Ich hatte gerade gesagt, Festkörper ist das, was uns so umgibt. Der Festkörperphysiker arbeitet sehr gerne mit Kristallen, weil die Kristalle besonders aufgrund ihrer geordneten Struktur besonders gut definiert sind und auch besonders einfach theoretisch zu beschreiben sind. Sind einfacher zu beschreiben als ungeordnete Systeme wie Plastik beispielsweise. Und also nicht in dem Teilprojekt, in dem ich arbeite, aber in anderen Teilprojekten, wird da zum Beispiel mit einem Laser ein Kristall zum Schwingen gebracht mit Terahertz-Frequenz. Das sind also, was ist das, 1 Million Schwingungen pro Sekunde, also 1 Million mal 1 Million Schwingungen pro Sekunde. Und dann wird eben wirklich geguckt, wie die Atome sich bewegen, welche Atome sich wie gegen die anderen Atome bewegen und auch, das ist jetzt auch wieder ähnlich wie das Beispiel mit der Glocke, wie das dann weiterläuft, bevor diese Schwingung dann übergegangen ist in eine Erwärmung des Kristalls. Und da gibt es eben zwei Spieler, die sehr wichtig sind. Das sind einmal die Kerne der Atome mit den innenliegenden Elektronen, die sozusagen die Masse des Festkörpers ausmachen. oder die Masse der Atome, die gemeinsam einen Festkörper ausmachen. Und die äußeren Elektronen, die sozusagen die Bindungsärmchen von Atom zu Atom sind, die quasi den Klebstoff ausmachen. Und da gibt es ja dann auch wieder die Möglichkeit, dass diese außenliegenden Atome, die Valenzelektronen, dass die frei beweglich sind, wie in einem Metall. Oder dass die eben zwar außen liegen, diese Bindungsärmchen ausmachen, aber da ziemlich fest sind. Und da will man natürlich wissen, wie wirkt sich das aus? Und jetzt kann man aber fragen, ob ich das jetzt weiß oder nicht, oder in China fällt ein Sack Reis um. Ist das überhaupt interessant und ist das, bringt uns das quasi als Menschheit irgendwie weiter? Das weiß man natürlich bei Grundlagenforschung nie. Aber diese Prozesse sind natürlich sehr, sehr wichtig im Zusammenhang mit energetischen Prozessen. Und die sind ja zurzeit in aller Munde, wenn es darum geht, dass wir hoffentlich unsere Erde vor dem Klimakollaps bewahren, müssen wir halt Methoden finden, wie wir Energie auf andere Weise ernten, beispielsweise durch Sonnenlicht, beispielsweise durch Speicherung in Batterien, durch Erzeugung von Elektrizität, die eben effektiver ist als das, was wir bisher können. Und da sind eben viele solcher Prozesse von Relevanz. Auch die banale Reibung ist ja Umsetzung von Bewegungsenergie in Wärme. Und wenn man da eben viel versteht, dann kann man natürlich die bestehenden Technologien besser machen und sogar neue Technologien entwickeln. Und es gibt also, wie so oft, Mutter Natur hat uns da, baumelt uns da was vor der Nase und sagt, schau mal hier, das kriegt ihr nicht hin. Das ist die Photosynthese. Das ist eine absolut geniale Methode, die Natur entwickelt hat, wie sie aus Sonnenlicht chemische Energie macht. Und chemische Energie, die dann gespeichert ist und die die Menschheit, seit sie Menschen sind, benutzen zum Feuer machen. Nicht? Also das ist unser erster Energiespender war ja Holz und Kohle. Das ist genau die Energie von der Sonne, die von den Pflanzen umgesetzt wird in diesen wunderbaren Energiespeicher, den wir Holz nennen. Das können wir nicht nachmachen. Und da sind genau diese Elementarprozesse extrem wichtig. Also da werden Elektronen auf höhere Niveaus gebracht und diese Elektronen fallen aber nicht gleich wieder runter oder setzen ihre Energie in Temperatur um. Damit könnte man nämlich nichts anfangen und die Bäume eben auch nicht, sondern diese an das Elektron übergebene Energie, die wird dann über ganz raffinierte molekulare Mechanismen weitergetragen und getrennt und letztendlich in chemische Energie umgewandelt, und zwar in stabile chemische Energie. Das sind dann eben energietragende Moleküle und Verbindungen, die eben ihre Energie nicht gleich wieder als Wärme loswerden, wie ein einzelnes Elektron, was ich einfach mal nach oben werfe. Das entweder das fällt wieder runter und strahlt es als Licht ab, oder es fällt auf anderen Wegen runter und gibt das als Wärme ab. Ich will diese Energie, oder die Bäume schaffen das, ne? Diese Energie soll eben erhalten bleiben und dann eben in chemische Energie umgesetzt werden, die dann dauerhaft ist. Ne? Zum Beispiel, ne? Holz lebt ja ewig und 3 Tage und hat diese chemische Energie gespeichert.
Ein Aspekt, der für mich jetzt gerade neu war oder der neu in diese Diskussion gerade gekommen ist, ich hatte schon verstanden, wir messen sehr, sehr schnell, um eben unter anderem schnelle Prozesse auch langsamer darstellen zu können. Du sprachst aber davon, dass wir uns anschauen wollen, wie Energie beispielsweise dann auf die Elektronen in einem Molekül übergeht. Mhm. Da kommt ja ein völlig neuer Aspekt eigentlich rein. Wir müssen also auch noch sehr, sehr genau hinschauen. Ne? Also du brauchst eine hohe Ortsauflösung. Wie funktioniert denn sowas? Also
ja.
Wir müssen nicht nur sehr, sehr schnell messen, sondern wir müssen offensichtlich auch noch uns die einzelnen Atome anschauen können.
Mhm. Nicht unbedingt. Also genau so, wie man sagt, naja, wenn wir nicht mit einem Mal schnell genug sind, dann machen wir einen Prozess, der sich immer wieder wiederholt und machen eben aus dieser Periodizität in der Zeit unser Werkzeug, um schnell genug zu sein. So was Ähnliches kann man natürlich auch machen. Man kann sagen, ich präpariere alle Moleküle gleich. Und in einem Kristall zum Beispiel ist das schon, da sind die schon alle gleich angeordnet. Und wenn die mit dem gleichen Laser beleuchtet werden, dann machen die auch alle gleichzeitig dasselbe. Also dafür ist ein weiterer Grund, warum man gerne mit Kristallen arbeitet, weil einem da die Ordnung schon direkt mitgegeben wird, nicht? Aber wir arbeiten in diesem Sonderforschungsbereich auch ganz gezielt daran, die Prozesse an einzelnen Molekülen beispielsweise zu ergründen. Denn Chlorophyll liegt ja im Blatt nicht als Kristall vor, sondern ist mehr oder weniger ein einzelnes Chlorophyll-Molekül, was eben nicht mit anderen wechselwirkt, nicht? Und auch da gibt es Tricks. Ein Kollege aus der Chemie beispielsweise möchte den Trick benutzen, dass man Antennen baut. Und zwar Antennen, die so klein sind, dass sie nicht für Radiofrequenzen, sondern für sichtbare Frequenzen, für Laserfrequenzen die richtigen Abmessungen haben. Mhm. Und er macht dann etwas, das sieht aus wie so ein Schmetterling, so eine Art Schmetterlings- oder Halsfliegen, also nicht Krawatte, sondern Fliege, Antenne. Und in der Mitte zwischen den beiden Dreiecken, die die Schmetterlingsflügel ausmachen, möchte er dann einzelne Moleküle einbringen und dann eben gezielt nur dieses eine Molekül anregen, weil nur dieses eine Molekül mit diesen riesigen Antennen, also riesig auf der Skala des Moleküls, für unser Auge immer noch winzig klein, dass eben dann die Lichtstrahlung dort auf dieses eine Molekül fokussiert wird und dieses eine Molekül angesprochen wird. Und dann werden wieder alle möglichen Tricks gemacht, in der Hoffnung, dass man dann wirklich dieses eine Molekül beobachten kann, wie es die Energie aufnimmt und wie die Energie dann im Molekül sich weiter ausbreitet und irgendwann mal durch Reibung dann eben auch wieder verschwindet, sag ich mal.
Aber das heißt, wir haben jetzt keine Kameras, wo wir ein einziges Molekül uns angucken, sondern wir kriegen Signale von dem Molekül, die wir dann interpretieren quasi.
Genau.
Gehen wir ein bisschen weg von dem Beispiel, kommen wir vielleicht jetzt auch langsam zum Ende. Was passiert mit den Ergebnissen in so einem SFB? Also wie lange läuft so ein SFB?
Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft kann Sonderforschungsbereiche für bis zu 12 Jahre fördern, was auch sinnvoll ist, weil ja wirklich auch neue Methoden entwickelt werden sollen und völlig neue Wege beschritten werden sollen, um wirklich Neues zu erreichen. Aber alle 4 Jahre, das ist auch eine wirklich großzügige Zeit, alle 4 Jahre wird nochmal ein sehr, sehr hartes ein Review, wie heißt das auf Deutsch, wird nochmal ein,
ist auch nur Evaluation oder ja, Bewertung.
Genau, kommt nochmal dieses Gutachtergremium. Und
sind das die gleichen Leute?
Häufig ja, nicht immer.
Okay.
Es ist sinnvoll, wenn das die gleichen Leute sind, weil die natürlich auch zu Beginn gesagt haben, in die Richtung sollte er sein, das habt ihr uns versprochen und so weiter. Die können dann danach gucken, wurden die Versprechen eingehalten und haben die sich auch an unsere Ratschläge gehalten. Aber es ist auch gut, wenn andere Leute dabei sind, die dann eben nochmal aus einer neuen Sicht auf das Gesamte drauf gucken. Ja, also unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir bereits in der ersten Förderphase, in den ersten 4 Jahren, so viel neue Physik finden, dass die Gutachter überzeugt sind. Also diese Begutachtung, das war das Wort, was mir fehlte, ja, diese Begutachtung alle 4 Jahre. Dazwischen kann man natürlich nicht die Hände in den Schoß legen, was die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse angeht. Das heißt, wenn es gute und neue und fundierte Erkenntnisse gibt, dann ist man natürlich auch gehalten, die zu veröffentlichen und damit eben auch die Veröffentlichung ist nicht einfach so, dass man sagt, hier druck mal das und das, sondern das wird eingereicht, das wird auch wieder begutachtet von Leuten, die überhaupt nichts mit dem Sonderforschungsbereich zu tun haben. International, das wird von der Zeitschrift, an die man das schickt, wird das bestimmt, wer da die Gutachter sind. Und wenn die sagen, ja, das ist ordentliche Wissenschaft, das bringt uns nach vorne, das ist nicht irgendwas Altes wiedergekaut, sind aber auch nicht irgendwelche Wolkenkuckucksheime, sondern ist wirklich an der vordersten Front der Wissenschaft, dann werden die Ergebnisse auch zur Veröffentlichung angenommen und dann veröffentlicht. Und das gucken sich die Gutachter natürlich auch an, nicht? Was haben denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Ergebnissen erbracht, die gut genug sind, dass man sie veröffentlichen kann.
Das ist quasi die Präsentation der Ergebnisse innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Jetzt bist du ja auch Teilprojektleiter des Bereiches Ö, Ö für Öffentlichkeit, glaube ich.
Ja.
Das heißt, der Steuerzahler, wir hatten ganz am Anfang von dem Gespräch ja angefangen, der Steuerzahler finanziert im Prinzip diese Forschung. Der wird offensichtlich auch angesprochen und du versuchst zu vermitteln, was wir in dem SFB mit diesen Steuergeldern machen.
Genau, also so kann man das sagen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft so ungefähr seit 5 oder 8 Jahren hat das erkannt, dass wir ja nicht im Elfenbeinturm agieren sollen, sondern dass die Leute, die uns finanzieren, ja auch einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, was machen wir denn damit? Und ermöglicht es also einem Sonderforschungsbereich auch ein sogenanntes Teilprojekt Ö einzuwerben. Das wird auch mit Geld ausgestattet. Und dessen Aufgabe ist es, die Wissenschaft, die in dem Sonderforschungsbereich bearbeitet wird, aber auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die gewonnen werden, der interessierten Öffentlichkeit in einer hinreichend fasslichen Form zu präsentieren. Und
was sind da so die Ideen oder wer sind die Adressaten?
Die Adressaten ist die naturwissenschaftlich interessierte Öffentlichkeit. Also da muss man kein Physiker sein, man muss keinen Physikleistungskurs gehabt haben. Man muss einfach nur neugierig sein. Man muss neugierig sein und sich dafür interessieren, was geschieht an Forschung in der Universität, gefördert durch öffentliche Gelder, beispielsweise aus der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und unsere Aufgabe ist das dann, die ja manchmal selbst für uns selber sehr schwierig zu verstehenden Forschungsergebnisse, weil die sind ja ganz vorne dabei, in fachlicher Form, in fasslicher Form aufzuarbeiten. Und das ist eine Herausforderung, die auch Spaß macht. Und wo wir eben auch genauso viele Ideen entwickeln müssen, wie wir in unserem wissenschaftlichen Leben entwickeln müssen. Auch also Wissenschaftler müssen kreativ sein, sonst können sie nichts Neues erschaffen, kein neues Wissen generieren. Und genauso kreativ müssen wir auch im Teilprojekt Ö sein.
Und wenn ich jetzt diese abstrakte, interessierte Öffentlichkeit wäre, wo habe ich die Möglichkeit? Kann ich in Labore reinschauen oder habt ihr Experimente, die ich mir anschauen kann? Kann ich zur Universität kommen? Sag mal ein Beispiel.
Wo ja, wir, alles.
Alles.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben Tage der offenen Tür oder die lange Nacht der Physik, das da kann man in die Labore reinschauen. Wir haben insbesondere für Schüler diverse Programme. wo die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, eine Universität mal von innen kennenzulernen und dann eben auch in die Labors zu gehen, auch mal eine Doktorandin oder einen Doktoranden kennenzulernen. Die sind ja nicht sehr viel älter als die Schülerinnen und Schüler. Aber da, man muss nicht Schüler sein. Diese Tage der offenen Tür, die sind für alle da. Es gibt Uni-Kollegs, die auch von Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs mit Vorträgen gefüllt werden. Und wir haben im Rahmen des Teilprojekts ÖS in diesem Sonderforschungsbereich auch ein eigenes Labor, was wir aufbauen wollen, wo eben diese Methoden und Sichtweisen greifbar gemacht werden. Also da werden nicht jetzt genau die Experimente gemacht, die in den Labors gemacht werden, weil die sind zu schwierig. Wenn sie einfach wären, dann hätte man die schon vor 10, 20, 30, 50, 100 Jahren gemacht. Aber dass man die Prinzipien ein bisschen greifbarer machen kann. Zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, dass wenn der Puls besonders kurz ist, dass dann der Ton nicht mehr oder die Farbe nicht mehr rein ist. Oder wie man von der Zeit in die Frequenz geht. Sowas gibt es im Raum auch. Ich kann also vom Raum in den inversen Raum sozusagen gehen, also 1 durch Meter ist da die Einheit, so wie bei der Frequenz 1 durch Sekunde die Einheit ist. Also es gibt nicht nur Zeit und Frequenz, es gibt auch Ort und Impuls, sind auch zwei solche Größen, die invers zueinander sind. Solche Dinge, aber man kann auch spielen. Ne? Man kann also zum Beispiel Anregen von Elektronen und das dann wieder herunterfallen von Elektronen kann man durch so eine Leuchttafel demonstrieren, auf der man mit Licht malen kann und andere Dinge. Also wir versuchen sehr auf einer sehr fassbaren, in des Wortes doppelter Bedeutung, Ebene, die Prinzipien und die Methoden, die im Sonderforschungsbereich angewandt werden, der interessierten Öffentlichkeit nahezubringen. Aber vielleicht machen wir auch sowas, dass wir mal Interviews mit Doktoranden machen, dass wir natürlich auch Pressearbeit machen. Das heißt, wenn es einzelne Veröffentlichungen gibt, die besonders herausragend sind, so, dass die Presse darüber auch berichten möchte, dass wir dann eben auch den Reportern die entsprechenden Informationen an die Hand geben, dass wir Reporter einladen, dass sie auch Berichte machen über die Labors und so weiter und so fort. Also da gibt es viele schöne Ideen, beispielsweise Podcasts zu machen, wie man hoffentlich interessante Dinge an die interessierte Öffentlichkeit bringt.
Ich glaube tatsächlich auch so ein Blick in die Labore, also du hast es sehr bildreich heute schon erzählt, aber ich glaube so ein Blick in so ein Laserlabor kann auch extrem spannend sein. Also der normale Mensch kommt da ja nicht so häufig rein. Diese Art der Wissenschaftskommunikation ist für dich Last oder Lust?
Auf jeden Fall Lust. Also das ist wirklich eine wunderbare Sache meines Berufs, dass ich hatte es eben schon mal gesagt, dass ich in verschiedenster Weise kreativ sein kann. Forschung und Lehre. Forschung, da kann man basteln, was ich seit frühester Kindheit schon gerne gemacht habe. Lehre, da hat man viel mit Menschen zu tun. Und damit meine ich nicht nur die Lehre im Hörsaal, sondern auch die Ausbildung von Studierenden in den Labors während ihrer der Arbeiten, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder dann später auch Promotion. Und dann hier, das macht mir dann auch sehr viel Spaß, das ist sogar über Forschung und Lehre hinaus, dass man kreativ werden muss, wie man so eine Art gedanklicher Übersetzungsarbeit leisten kann, was mir auch sehr viel Spaß macht, extrem viel Spaß macht.